manchmal habe ich das Gefühl, dass hier so ein Eindruck vermittelt wird, dass wir Dorfbewohner den ganzen Tag Türkränze flechten und Marmelade einkochen. Und das ist also die reine Idylle und das ist nicht so.
Fast jede Familie, mit der man hier spricht, die ein, zwei oder drei Kinder haben, da kann man hören, sie sind entweder in Hamburg, Berlin oder München oder weiß ich wo. Aber hier in der Region sind also nur verschwindend wenige geblieben und das sollte sich ändern.
Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort.
Ich hatte da relativ schnell eine Ausbildungsstelle gefunden. Darum geht es wirklich, ob ich eine Ausbildung habe, ob ich einen Job habe, ob ich mein täglich Brot irgendwie verdienen kann in der Umgebung. Und da hängt es dran, ob ich da bleibe oder nicht. Und das war bei mir positiv und deswegen bin ich erstmal da geblieben.
Ich wohne auf dem Land mit so 3000 anderen. Gegen Langeweile gehe ich in den Wald raus zum Wandern.
Posemuckel in Gefahr.
Es ist geil hier zum Angeln, hier in der Natur. Einmal um den See, ich liebe diese Tour.
Vom Dorf der Zukunft und der Zukunft der Dörfer.
Hier vergisst man mal die Uhrzeit, es ist immer cool. Hier badet man im See und nicht im Swimmingpool.
Ein Feature von Brigitte Schulz.
Mal riecht es hier nach Raps, mal nach Kuh, Scheiße, kreuzen Schafe deinen Weg. Heißt es cool bleiben, das ist so geil.
Die Sehnsucht nach dem einfachen Landleben scheint stärker zu sein denn je. Hochglanzmagazine wie Landlust oder Mein schönes Land haben Hochkonjunktur.
Doch die Realität sieht anders aus. In Deutschland schrumpfen 2/3 aller ländlichen Gemeinden. Und Experten glauben, dass viele Dörfer schon jetzt in ihrer Existenz bedroht sind. Besonders die Orte verlieren Einwohner, die weit entfernt von größeren Städten, von Autobahnen und Zugstrecken liegen. Und wo es wenig Tourismus und Arbeitsplätze gibt. So eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.
Hauptursache für die Landflucht ist der demografische Wandel. Unsere Gesellschaft altert. Außerdem zieht es mehr junge Menschen denn je in die Stadt, so Steffen Krönert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Da wir ja ständig steigende Abiturientenquoten haben, da ist natürlich der Drang der jungen Menschen in die Städte, weil sie dort ihre höheren Ausbildungs- und Qualifikationswünsche verwirklichen können. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, mit dieser höheren Bildung sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten natürlich auch der Wunsch nach kultureller Vielfalt, nach kulturellem Leben gestiegen, was eine ländliche Region einfach nicht leisten kann.
Die Konsequenz? Viele Dörfer verwaisen und vergreisen. Die Aussichten sind düster. Fest steht, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wenn das Landleben eine Zukunft haben soll, sind neue Konzepte und sinnvolle Investitionen gefragt. Ralf Wolkenhauer vom Bundeslandwirtschaftsministerium.
Infrastruktur und Arbeit sind meines Erachtens die wichtigsten Aspekte, die gegeben sein müssen. Ein entscheidender Punkt wird die Breitbandversorgung sein, die Mobilitätsfrage, die auch eine Kostenfrage werden kann, und letztendlich natürlich die Versorgung. Und dazu brauchen wir eben auch bestimmte Maßnahmen noch. Das wird kein Selbstgänger.
In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg.
Großbrese, ein 200-Seelendorf in der Prignitz in Brandenburg. Die Fachwerkhäuser stehen unter Denkmalschutz. 3 Reihen hoher Bäume säumen die Straße, die sich 1 Kilometer lang durch den Ort zieht. Knapp 200 Kilometer sind es von Großbrese bis nach Berlin und nach Hamburg. Die Kleinstadt Wittenberge liegt nur 5 Kilometer entfernt. Dennoch verlassen immer mehr Menschen das Dorf. Ein Phänomen, das fast die ganze Region betrifft.
Manchmal fühlen wir uns hier im Dorf so ein bisschen alleingelassen. Und wir versuchen ja auch alles zu tun, was wir können. Aber in den letzten Jahren merken wir also auch verstärkt, dass immer mehr Aufgaben in das Ehrenamt geschoben werden. Und wir haben eben weniger Einwohner. Die Einwohner werden älter. Es ist wirklich bewundernswert, wie die 80-Jährigen noch ihre Häuser instand halten, Grünflächen pflegen, in Chor sich engagieren. Aber es werden immer weniger Menschen. Wir haben hier schon Gebäudeleerstand. Es ist sehr schwierig, diese Häuser zu verkaufen. Ich denke, es wird eine fast dramatische Situation werden.
Silke Last ist Anfang 40 und damit ist man in Großbrese ein junger Mensch. Nach ihrem Studium in Berlin zog sie zurück in ihr Heimatdorf, eine Ausnahme. Die studierte Stadt- und Regionalplanerin hat ihr Büro in einem der kleinen Fachwerkhäuser. Die gute Internetverbindung macht Telearbeit möglich. Dass bereits 5 Häuser im Dorfkern leer stehen, bereitet ihr große Sorgen. Denn Leerstand zieht viele Probleme nach sich, bestätigt die Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Steffen Krönert.
Leerstand ist natürlich immer der Anfang von einer Abwärtsspirale. Sobald man offensichtlich einen Leerstand hat, wird natürlich erstens niemand mehr zuziehen. Die Immobilienpreise der verfügbaren Häuser gehen nach unten und es wird sicherlich auch Menschen dann zum Wegzug motivieren. Das heißt, Leerstand ist natürlich immer der Beginn der nach unten Entwicklung.
Ein Lebensmittelgeschäft gibt es in Großbrese schon seit 13 Jahren nicht mehr. Dafür kommt zweimal die Woche ein Wagen mit Brot und Lebensmitteln. Auch ein Fleischer beliefert das Dorf. Kopfzerbrechen bereitet den Großbresern ihre Allee. Im Herbst schaffen sie kaum noch, das Laub von den Wegen zu rächen. Dabei ist es eine alte Tradition, dass sich jeder selbst um die Bäume vor seinem Grundstück kümmert. Mittlerweile hilft auch die Freiwillige Feuerwehr beim Schneiden der Äste und Laubwegen, um die Gemeindekasse nicht allzu sehr zu belasten.
Ein Dorfleben ohne eine Freiwillige Feuerwehr können wir uns hier eigentlich kaum vorstellen. Viele Dinge laufen nur noch mit der Feuerwehr, weil es sind mit dem Heimatverein wiederum zusammen nur 2 Vereine, die in so einem kleinen Dorf tätig sind. Und wenn die Leute sich nicht zusammenraufen, dann würde gar nichts passieren.
Jetzt können wir loslegen.
So. Ja. Stimmung bereit?
Ja, bereit. Hoch das Tor.
Ist
hier
da?
Die Freiwillige Feuerwehr gibt den Großbresern nicht nur ein Gefühl von Sicherheit. Sie ist auch Mittelpunkt des sozialen Lebens. Denn sie organisiert Dorffeste, ein Herbstfeuer und den Weihnachtsmarkt. Jeden Montag treffen sich die Rettungskräfte im Feuerwehrhaus, wo sie Skat spielen, die Ausrüstung warten und für den Notfall üben.
Also hier haben wir einen alten Kinderwagen aus dem Jahr 1910. Und das Schöne ist, dass es hier eine Verbindung gibt, dass wir alle wissen, wer in diesem Wagen ausgefahren wurde. Es ist also ein Bauer aus dem Dorf. Ja, dieser Kinderwagen wurde in vielen Dorffesten, wenn wir Umzüge hatten, mitgenutzt und es ist ein wunderschönes altes Stück.
Silke Last führt durch das Heimatmuseum in der ehemaligen Schule, das die Geschichte des Dorfes dokumentiert. Fotos erzählen von gemeinsamer Feld- und Erntearbeit, von Festen und Tanz, Bilder von vor 100 Jahren. Großbrese war ein typisches Bauerndorf, die Menschen lebten von der Landwirtschaft. 25 Bauernhöfe hat es damals gegeben, nur einer blieb übrig. Als nach der Wende Antiquitätenhändler über Land fuhren, um alte Haushaltsutensilien, Möbel und Feldgeräte billig aufzukaufen, schritt der Pfarrer ein. Die Dorfbewohner sammelten ihre Schätze, die sie auf Böden und in Scheunen gefunden hatten, und stellten sie in der Kirche aus. 1995 eröffnete der Heimatverein das kleine Museum, das er bis heute erweitert.
Mein Vater hat immer gesagt, ach, wenn wir mal nicht mehr sind, dann kommen die schönen alten Sachen in fremde Hände. Das war mal seine Befürchtung. Nein, wir werden das auch achten und ehren und so war es auch.
Aber wenn Sie denken, wir kommen hier nur so zusammen zum Kaffeeklatsch oder so, das ist nicht. Meistens haben wir überhaupt keine Zeit, uns so zu unterhalten, weil immer viele Aufgaben auf uns zukommen.
Obwohl Großbrese in den letzten Jahren Einwohner verlor, ist es für Silke Last kein sterbendes Dorf. Das Engagement seiner Einwohner hält es lebendig.
doch sie wünscht sich mehr Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Als Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Lebendige Dörfer Brandenburg engagiert sie sich dafür, dass eine Dorfbewegung von unten entsteht, die die Interessen der Dorfbewohner auch politisch vertritt.
Mittlerweile ist unumstritten, dass Bürgerengagement ein wichtiger Indikator für die Zukunft eines Dorfes ist, meint Steffen Krönert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Orte, die zu reinen Wohnstandorten geworden sind, wo sonst dörfliches Leben nicht mehr stattfindet, die haben natürlich ihre Attraktivität ganz und gar eingebüßt und dort geht niemand mehr hin. Das heißt, ich denke, dass die Aktivität der Bürgerschaft oder auch der gewählten politischen Vertreter der Bürger, dass diese Aktivität immer stärker im ländlich-peripheren Raum darüber entscheidet, welches Dorf eine Chance zur Stabilität hat und welches Dorf weiter schrumpfen wird.
Großbrese hat einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Werner Steiner, 61 Jahre, Sozialdemokrat, kämpft momentan vor allem für einen Fahrradweg, der die drei Dörfer seiner Gemeinde miteinander verbindet. Denn bislang fahren die Kinder auf einer stark befahrenen Straße zur Schule. Außerdem hofft er, dass mit dem neuen Radweg mehr Touristen kommen. Dann wäre die Gemeinde Brese an den Elbe-Radweg angeschlossen, eine der meistbefahrenen Radstrecken Deutschlands. Das Land Brandenburg lehnt die Kostenübernahme ab. Die Begründung: es gäbe zu wenig Nutzer. Ohne Radweg jedoch würde Großbrese weiterhin an Attraktivität für junge Familien verlieren, meint Bürgermeister Werner Steiner.
Das kann ich in keinster Weise verstehen, dass hier etwas gekappt wird, mit uns nicht gesprochen wird. Und eigentlich das nahe Umfeld, dass es einfach da so abgenabelt werden soll.
Während das denkmalgeschützte Großbrese mit vielen Problemen kämpft, sieht es im 2 Kilometer entfernten Brese schon ganz anders aus. Brese war nie ein traditionelles Dorf mit einem Kern, sondern besteht bis heute aus mehreren kleinen Siedlungen. Es ist eines der wenigen Dörfer der Prignitz, das noch eine eigene Grundschule hat. Finanziell ist dies nur möglich, weil man das moderne Schulgebäude mehrfach nutzt. Es beherbergt eine Kita, einen Clubraum sowie das Büro von Bürgermeister Werner Steiner. Die Gemeinde baute die alte Schule aus Backstein in Wohnungen um und vermietet sie heute. Die Schule, die Kita und die Nähe zur Kleinstadt Wittenberge führten dazu, dass Brese in den letzten Jahren sogar neue Einwohner gewann. 140 Eigenheime entstanden am Ortsrand. Bürgermeister Werner Steiner kann junge Familien verstehen, die lieber hier neu bauen, als im Nachbarort Großbrese eines der leerstehenden, denkmalgeschützten Häuser zu kaufen. Deren Instandsetzung ist teuer und unterliegt strengen Auflagen.
Ein Stück Unterstützung über Vater Staat, dass man auch ein paar Fördergelder gibt für diese erhaltenswerte Bausubstanz, das fehlt eigentlich. Und das würde ich mir wünschen. Dann würde auch so manch einer diese alten Häuser kaufen. Der Leerstand würde zurückgehen und man würde auch dann investieren. Dann würde auch die Einwohnerabwanderung mit Sicherheit nachlassen.
Doch Werner Steiner weiß, es fehlen vor allem Arbeits- und Ausbildungsplätze, um junge Menschen in der Region zu halten.
Die Zukunftsprognosen für die Prignitz sind düster. Bis zum Jahr 2030 wird sie über ein Drittel ihrer Bewohner verlieren. 84% durch Geburtenrückgang und 14% aufgrund von Abwanderung. Kinder und Jugendliche werden dann nur noch 8% der Bevölkerung ausmachen. Geburtenrückgang und Überalterung stellen nicht nur die Prignitz, sondern viele ländliche Regionen vor große Herausforderungen. Vor allem die medizinische Versorgung macht vielen Älteren schon heute Sorgen, weiß Silke Last.
Dass mir gesagt wurde, ich habe einfach Angst, dass der Krankenwagen nicht durchkommt, dass die ärztliche Versorgung immer schwieriger wird, dass die Hausbesuche der Ärzte eingestellt werden.
Besonders Fachärzte fehlen auf dem Land. Wer einen Spezialisten sehen möchte, muss weite Wege zurücklegen. Doch ein Umdenken hat bereits begonnen. Steffen Krönert vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Denkbar wäre, dass natürlich, das kennt man ja aus Skandinavien, dass sozusagen auch der niedergelassene Hausarzt mittels Telemedizin eben bestimmte Befunde an Zentren schicken kann und dass sozusagen dort Spezialisten bei der Diagnose helfen, ohne dass der Patient, die Patientin diesen weiten Weg zurücklegen muss. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, dass viele, gerade ältere Menschen, die in solchen Schrumpfungsregionen zurückbleiben, oft nicht ständig neue akute Beschwerden haben, sondern es geht dort eher um eine kontinuierliche Versorgung mit bestimmten Medikamenten. Es geht auch zum großen Teil um psychosoziale Betreuung. Und das müsste nicht unbedingt ein Arzt machen, sondern da wäre sehr gut auch eine Gemeindekrankenschwester dafür denkbar.
Nimmt die Bevölkerung auf dem Land weiter ab, verschärft sich auch das Mobilitätsproblem. In der Prignitz beispielsweise decken Schulbusse schon heute 80% des öffentlichen Nahverkehrs ab. Bei sinkenden Schülerzahlen werden Schulen geschlossen und die Wege für die Kinder länger. Gleichzeitig fahren immer weniger Busse, da sie nicht finanzierbar sind.
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat das Bundesinnenministerium verschiedene Modellversuche gestartet. Einer davon ist Jugendmobil in der Prignitz. Ziel ist, Lösungen für das Mobilitätsproblem zu finden. Bei diesem Projekt konnten Jugendliche eigene Ideen einbringen. Sie entschieden sich für die Mitfahrzentrale Flink, die ausschließlich über das Internet nutzbar und über Smartphones schnell erreichbar ist. Die Prignitzer Jugendlichen erstellten eine separate Gruppe, in der nur Lehrer, Eltern und Bekannte als Fahrer in Frage kommen. So ist eine gewisse Sicherheit gegeben. Koordiniert wird diese Aktion unter anderem von Ralf Hoppe vom Planungsbüro Kontextplan GmbH in Berlin.
Flink kann man seit 2011 bundesweit nutzen, also auch in den Regionen, in denen Jugendmobil tätig ist. Wir sind gerade dabei, das mit den Jugendlichen in den Regionen bekannt zu machen und peu à peu melden sich eben immer mehr Leute an, stellen dort ihre Fahrtangebote ein, sodass es schrittweise tatsächlich zu einem nutzbaren Angebot wird.
Da Flink ausschließlich über Internet vermittelt, ist es für alte Menschen derzeit schwer nutzbar. Dies wird sich jedoch ändern, meint Ralf Hoppe.
Also ab 2020 werden die demografischen Probleme in den ländlichen Räumen in Brandenburg noch viel gravierender sein, als sie jetzt sind. Und deswegen müssen wir einfach Lösungen finden, die dann greifen. Und in 2020 werden wir uns über Verwendung von Smartphones und so weiter nicht weiter unterhalten. Das wird dann eine Selbstverständlichkeit sein, auch für ältere Leute.
In Schweden ist es selbstverständlich, dass Busse sowohl Menschen als auch Pakete und Waren in entlegene Regionen bringen. In Deutschland dagegen ist eine Mehrfachnutzung von Fahrzeugen noch Zukunftsmusik.
Es ist im Moment so, dass in bestimmte abgelegene Ortsteile am Tag 5 Pflegedienste fahren. Wenn die wieder aus dem Dorf weg in die größere Stadt fahren, könnten die eigentlich jemanden mitnehmen. Da ist es im Moment unklar, ob das gesetzlich überhaupt erlaubt ist. Und da muss Klarheit geschaffen werden, um solche Potenziale abschöpfen zu können.
Längst schrumpfen nicht nur ostdeutsche Dörfer. Auch im Westen sind ganze Landkreise betroffen. Wie etwa im hessischen Vogelsberg, im Saarland, in Oberbayern und Franken.
Mittelfranken. Eine hügelige Landschaft mit vielen Seen und Wäldern. 24 Gemeinden haben sich hier zur Region Hesselberg zusammengeschlossen. Die kleinen Dörfer und Städtchen liegen weit verstreut um die höchste Erhebung, den Hesselberg. Ansbach, die Kreisstadt, ist um die 30 Kilometer entfernt, Nürnberg etwa 70. 63.000 Menschen leben in der Region. Allein in den letzten 5 Jahren sind 2.000 abgewandert. Das entspricht einem größeren Dorf.
Deswegen wollen wir gerne junge Menschen haben. Es ist nämlich gar nicht so, dass bei uns nicht genügend Kinder geboren werden, sondern viel kritischer müssen wir betrachten den Wegzug nach der Schule beziehungsweise eben nach der Ausbildung.
Und das, obwohl die Arbeitslosigkeit in der Region Hesselberg nur bei 2,5% liegt. Mittlerweile herrscht sogar Fachkräftemangel. Auch Orte, die in unmittelbarer Nähe der Autobahn liegen, eigentlich ein Plus, schrumpfen. Um das zu ändern, gründeten die 24 Gemeinden eine Entwicklungsgesellschaft. Mitglieder sind die Bürgermeister, Vereine und Unternehmer. Sie arbeiten eng zusammen, um mit neuen Ideen und Initiativen Wirtschaft, Kultur und Tourismus in der Region zu stärken.
Dass man dafür auch Unternehmer gewinnen konnte, ist für Ute Fieting, Geschäftsführerin der Entwicklungsgesellschaft, besonders wichtig.
Diese Unternehmer, die haben jetzt aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung gesehen, dass die Fachkräfte nicht mehr da sind, die sie brauchen. Die haben zum großen Teil expandiert, brauchen mehr Mitarbeiter, weil die Auftragslage gut ist. Und jetzt ist es so, dass man da auch mehr guckt, wo kriegen wir denn den Nachwuchs her? Wie behalten wir denn die jungen Menschen hier?
70 Unternehmer schlossen sich zu einer Aktionsgruppe zusammen. Vorsitzender dieser Hesselberg AG ist Frank Dommel.
Wir wollen auch die Schulen und die Unternehmen besser zusammenbringen. Dass also die Schüler wissen, welche Unternehmen es in der Region gibt. Aber hier wollen wir also wirklich aktiv von der AG aus hergehen und Ausbildungstage für die Schulen anbieten, dass die wissen, was in der Region für Ausbildungsplätze überhaupt vorhanden sind.
Ein weiteres Projekt der Aktionsgruppe heißt Fachkräfte gewinnen, Fachkräfte halten. Die Unternehmer informieren die Öffentlichkeit über offene Stellen und ihren Betrieb, aber auch über das Umfeld. Darüber, ob es Stellen für den Ehepartner gibt, über Schulen, Kitas, Kultur- und Freizeitangebote. Und die Unternehmer leiten Unterlagen von Bewerbern untereinander weiter. Natürlich nur mit dem Einverständnis der Betroffenen. Die Dommel GmbH produziert Elektrosysteme und bietet Ausbildungsplätze für Industriekaufleute, Elektroniker und Informatiker an. Bald gehört auch ein dualer Studiengang zum Wirtschaftsingenieur dazu. Rund 90 Mitarbeiter sind bei Frank Dommel in Wassertrüdingen beschäftigt. Als er vor fast 20 Jahren den Betrieb seines Vaters übernahm, waren es 13. Der Unternehmer wohnt mit seiner Familie auf einem Bauernhof. Ideal, wie er sagt, denn hier kann er nach einem langen Arbeitstag sofort mit seinen Hunden und Pferden in die Natur gehen. Sein Engagement in der Hesselberg AG hat sich auch unternehmerisch gelohnt.
Ein großer Vorteil für die Unternehmen ist, dass wir über Unternehmer treffen, Unternehmererfahrungsaustausche und auch die Mitgliederversammlungen, die Unternehmen untereinander bekannter machen. Ich habe selber Lieferanten über diese AG gefunden und auch Kunden, ja, wo mir vorher nicht bewusst war, dass es da was geben wird. Ja. Also es ist natürlich sinnvoller, wenn man ein Bauteil in der Region, also von mir aus einen Umkreis von 20 Kilometer beziehen kann, bevor man es irgendwo aus dem Norden Deutschland oder wo auch immer herholt oder gar noch aus dem Ausland.
Die Hesselberg AG veranstaltet jedes Jahr einen Ball. Sie sponsert Sportvereine, Klettergerüste für Kinder und Schulausflüge. Die Unternehmer möchten, dass die Region für Familien attraktiver wird. Besonders wichtig sind ihnen Projekte, die sich an junge Leute richten. So organisierten sie zusammen mit der Entwicklungsgesellschaft vor 2 Jahren ein Kochduell.
Es sind natürlich alles Punkte oder Themen, wo sich die Jugendlichen dann auch mit der Region identifizieren durch solche Aktionen. Ja. Der Bereich Jugend ist deswegen wichtig, dass man die Jugend in der Region hält, dass man also durchaus den Jugendlichen zeigt, dass es für uns wichtig ist, wenn sie hier bleiben oder zumindest wieder in die Region zurückkommen, wenn sie mal mit ihrer Ausbildung fertig sind.
Studenten, Auszubildende und Hausfrauen machten bei dem Kochduell mit. Voraussetzung: Verwendung regionaler Produkte. Das Interesse war so groß, dass es gleich mehrere Durchgänge gab. Das Finale begleitete die örtliche Presse. Der 2. Preis ging an Felix Gari. Er machte damals gerade eine Ausbildung zum Koch.
Es war das Sprungbrett für meine Karriere. Da war ich eben beim Drei-Sterne-Koch Harald Wolfer, der wurde seit 92 hält er eben die 3 Sterne. Und da sind schon viele Sterneköche rausgekommen. Das ist eine richtige Sterne-Schmiede bei ihm. Und eben durch diesen Lebenslauf dann, auch noch weiteren, war ich im Kloster oder auch im Brauereien habe ich gekocht.
Nach diesem Erfolg stand für Felix Gari fest, er wollte das Gasthaus seiner Eltern in Wolframs-Eschenbach übernehmen.
Das Kochduell war ein Erfolg. Doch der Entwicklungsgesellschaft Hesselberg war es wichtig, junge Leute kontinuierlich in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Denn die Erfahrung zeigt, junge Menschen bleiben eher auf dem Land oder kommen wieder zurück, wenn ihnen etwas geboten wird und Freunde dort sind.
Aber mit den konventionellen Ansätzen ist uns das nicht geglückt. Die sind nicht in die Arbeitskreise gekommen. Und deswegen haben wir andere Wege gesucht und haben wirklich uns überlegt, was ist denn das, was die Jugendlichen interessiert? Wo sind die gerade unterwegs? Und dann haben wir so Sachen gemacht wie so ein Model-Casting-Termin. Und da sind gleich 40, über 40 haben sich da gemeldet. Also das ist total gut angekommen. Und von denen sind nochmal 12 jetzt als Hesselberg-Models ausgewählt worden. Die anderen stehen sozusagen auf der Warteliste. Und die wurden dann geschult, die haben ein Laufstegtraining bekommen. Dann haben wir auch ein Schminktraining gemacht für die Auftritte. Also alles ganz ungewöhnliche Sachen eigentlich für eine Regionalentwicklung. Aber wir haben gedacht, nur so kriegen wir auch Partner aus dem Bereich der Jugend.
Ja, aber moderieren und Laufsteg ist was anderes.
Ja, Laufsteg brauchst du nicht, moderieren musst du nur.
Nee, das, wenn, dann macht das.
Die Hesselberg-Models treten in modernen Trachten zu Firmenfeiern, Reitturnieren und Dorffesten auf. Bei der Verbrauchermesse Consumenta in Nürnberg präsentieren sie Produkte der Region. Durch diese Events sind mittlerweile 1800 junge Hesselberger auf Facebook miteinander verbunden. Das Büro der Entwicklungsgesellschaft Hesselberg befindet sich in einem restaurierten Schloss in Unterschwaningen, das auch die Sparkasse beherbergt. Wie in vielen Dörfern der Region stehen vereinzelt Häuser leer. Es gibt jedoch immer noch einige Bauernhöfe und einen Gasthof. Auch hier ist der öffentliche Nahverkehr ein Problem, denn es fahren nur wenige Busse und die Auszubildenden der Region sind oft 4 Stunden am Tag unterwegs, wenn sie die Berufsschule besuchen. Die Gemeinden kämpfen dafür, dass die alte Bahnstrecke von Gunzenhausen nach Nördlingen wieder in Betrieb geht. Das könnte am Wochenende auch Radfahrer und Kurzurlauber aus Nürnberg, München und Stuttgart anlocken, so hofft man. Ein weiteres Problem, wie in vielen ländlichen Regionen, ist die Internetverbindung. Die Breitbandversorgung lässt zu wünschen übrig, so Ute Fieting.
Wir haben in einigen Kommunen, die sind dabei, das hinzubekommen, wobei da die Anschlüsse dann zum Teil nicht bis in das einzelne Gebäude gehen. In einer anderen Gemeinde, die versuchen, das Projekt flächendeckend anzugehen, bis in jeden Haushalt hinein, unter dem Aspekt heraus, dass sie sagen, dass die Studenten, die dann in Ansbach studieren und in dem Dorf XY wohnen, auch dort ihre Studienarbeiten machen können. Und wenn ich da Downloadzeiten von 5 Stunden oder sowas habe, funktioniert das einfach nicht. Das heißt, dann ziehen die in ihre Studienstadt, damit sie die entsprechenden Anschlüsse nutzen können.
Eine gute Internetverbindung ist nicht nur für Unternehmer und Landwirte wichtig, sondern auch für die immer größer werdende Zahl von Telearbeitern. Für die Kommunen jedoch ist eine flächendeckende Breitbandversorgung eine enorme Ausgabe, weshalb sie auf finanzielle Hilfen des Bundes angewiesen sind. Die Bundesregierung habe die Bedeutung des Internets für den ländlichen Raum längst erkannt, so Ralf Volkenhauer vom Landwirtschaftsministerium in Berlin.
Die Ziele der Breitbandstrategie der Bundesregierung sind darauf ausgerichtet, dass bis 2018 jeder Haushalt in Deutschland bis 50 MB Versorgung hat. Und dieses wollen wir in Schritten erreichen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir im Bundeslandwirtschaftsministerium fördern den Breitbandausbau mit jährlich 10 Millionen zweckgebunden.
Momentan ist staatliche Förderung vor allem für touristische Projekte leicht zu bekommen. Ein ausgebauter Speicher, ein Café, ein Informationszentrum an einem Radweg. Doch das rettet kein Dorf und schon gar keine Region. Wenn das Leben auf dem Land eine Zukunft haben soll, muss vor allem in Infrastruktur und medizinische Versorgung investiert werden. Gefragt sind jedoch auch neue gesetzliche Regelungen, Unternehmer, die auf dem Land investieren, und engagierte Bürger. Allerdings lassen sich die 2 wichtigsten Faktoren vom Dorf aus kaum beeinflussen. Die Zahl der Geburten und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
In meinem Dorf, wo der Bus nur jede Stunde abfährt, in meinem Dorf, wo dich immer nur das runde Bellen nervt, in meinem Dorf, wo man morgens vom Hahn aufwacht, in meinem Dorf.
Posemuckel in Gefahr. Vom Dorf der Zukunft und der Zukunft der Dörfer. Ein Feature von Brigitte Schulz.
Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf.
Es sprachen Eva Krüh und Markus Hoffmann. Ton Martin Eichberg. Regie Klaus-Michael Klingsporn.
Scheune, mein Traktor, mein Dorf.
Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013. Nächste Woche in den Zeitfragen 150 Jahre SPD. Vorwärts in die neue Zeit? Sie können die Zeitfragen nachhören und nachlesen unter www.deradio.de.